Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Raspberry Pi VS Thin Client Home Assistant sinnvoll betreiben. Ich habe schon vor einiger Zeit einmal einen Vortrag gehalten über Balkonkraftwerke und Messen im Home-System und ich sehe das jetzt ein bisschen als Erweiterung sozusagen, weil wenn man schon so ja, sich mit Photovoltaik beschäftigt und auch verschiedene Messsysteme daheim hat, dann möchte man natürlich auch einerseits Daten sammeln, Daten auswerten, Daten darstellen und später dann unter Umständen auch verschiedene Sachen in der Hausautomation steuern. Grundsätzlich könnt ihr dann natürlich kommerzielle Produkte verwenden, also ich habe viel mit Shellys gearbeitet und da gibt es natürlich die Shelly-App und das habe ich am App obendrauf und könnte damit auch eigentlich alles machen. So bei den Wechselrichter oder bei der Photovoltaik gibt es dann auch immer kommerzielle Systeme, zum Beispiel von Fronius oder auch Homeiles. Aber natürlich ist es besser, wenn man das Sache in die eigene Hand nimmt und da vielleicht Open-Source-Software dafür verwendet, weil dann hat man da auch die Hörerschaft und wenn sie irgendwas ändert bei Shelly, wenn das kostenpflichtig werden würde zum Beispiel, könnte ja in der Zukunft sein, dann hat man da seine Daten selbst verwaltet. Es gibt verschiedene Open-Source-Software für die Home-Automation, also da sind ein paar so IO-Broker, Node-RED. Ich habe sonst bei mir da auch FEM benutzt gehabt, weil ich so eine Markise gehabt habe und da ein Arduino-Projekt, um die steuern zu können. Das habe ich im FEM anbinden können, aber das finde ich relativ furchtbar, muss ich sagen. Und da war ich sehr unzufrieden mit dem, habe ich eigentlich kaum was gemacht. Und irgendwann, letztes Jahr, habe ich mir gedacht, jetzt ist die Zeit reif und ich installiere bei mir ein Home-Assistant-System. Und deswegen möchte ich auch hier den Vortrag halten. Ich habe jetzt nicht keinen Vergleich gemacht, ich habe mich für das Home Assistant entschieden, weil das halt der Platz hier sozusagen ist und der gute Integration bietet. Wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, ich will Home Assistant da laufen, da muss ich mir zuerst einmal überlegen, was möchte ich überhaupt, auf welcher Hardware möchte ich das laufen haben. Da ist natürlich am einfachsten, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich nehme einen Raspberry Pi. Die Bedingungen sind, das muss mindestens ein 4er oder 5er sein, weil man braucht mindestens 2 GB. Und 64-Bit fähig muss er sein, damit schränkt sie die anderen schon ein und dann sollte er relativ schnelle oder aktuelle 32 Gigabit MicroSD-Karte einsetzen und auf Ethernet-Basis, weil das einfach stabiler ist wie WLAN. Empfohlen wird dann eher, dass man Richtung 4 GB geht, um auch da Reserven zu haben, wenn man mehr noch einbindet und Sachen noch macht damit. Und SSD war natürlich zu bevorzugen, weil das halt einfach dann stabiler ist und immer wieder SD-Karten ja kaputt werden. Von der Installation her läuft das ganz einfach ab. Man kann sich beim GitHub-Projektseite da das Image herunterladen oder auf eine SD-Karte spielen und dann startet es schon. Noch einfacher ist, wie wir auf dem rechten Bild sehen, mit dem Raspberry Pi Imager. Dort kann man direkt das Home Assistant Betriebssystem auswählen und auf SD-Karten drauf speichern. Das gibt diesen Imager gibt es für Windows und für Linux. Die Alternative wäre, dass ich einfach ein normales Intel x86 oder ARM64 System verwende. Da sind die Bedingungen, es muss ein 64-Bit System sein, also eigentlich AMD 64. Und ich brauche ein UEFI-Boot und ich brauche ein ordentliches Speichersystem, das heißt entweder SATA oder M2 oder Non-Removable EMMC, also nicht irgendein Flash-Drive oder so irgendwas oder Festplatten. Von der Installation her läuft es ein bisschen komisch ab, also man installiert, man braucht einen USB Bootstick, also ein Linux-Bootstick und kann dann da das Image, das man sich runtergeladen hat, mit dem Programm Disk-Imager, GNOME-Disk-Imager oder GNOME-Disks, so heißt es eigentlich, und auf Deutsch Laufwerke kann man es dann übertragen. Schauen wir uns jetzt aber die Kosten an, wenn man ein Raspberry Pi einsetzen würde. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht noch nicht mitgekriegt hat, aber wir stecken jetzt mitten in einer RAM-Krise. Diese RAM-Krise trifft die Raspberry Pi Foundation ziemlich stark. Und ich habe diese Folie vorbereitet gehabt am Ende März zuerst. Das sind die durchgestrichenen Werte. Also sind die Preise schon einmal angehoben worden massiv aufgrund dieser RAM-Krise. Um 24 Euro in etwa beim Raspberry Pi 5 mit 4 GB. Und jetzt am 1. April ist es bekannt gegeben worden, manche haben es für einen Scherz gehalten, aber es war nicht so, sind sich die Preise noch einmal massiv angehoben worden auf 54 Euro und jetzt landet man beim Raspberry Pi ungefähr auf 116 Euro, der da kostet und dabei bleibt es ja nicht ganz. Also wir brauchen da natürlich auch ein Netzteil dazu. Den Kühler empfiehlt sich den auch dazu zu kaufen gleich, der ist ja nicht so teuer. Aber wir landen da einmal gleich bei 135 Euro und da ist noch nicht die SD-Karte drinnen, die man ja eigentlich auch nicht nehmen sollte, sondern eher wieder gibt es ein SSD-Kit Das finde ich jetzt gar nicht so teuer, das kostet für 55 Euro, für 256. Also wir kommen da schon ziemlich hohen Preisbereich rein, wo ich nicht empfehlen würde, dass man hier einen Raspberry Pi einsetzt. Wenn man natürlich einen daheim hat, der nur herumliegt, kann man es natürlich damit machen. Was ich aber jetzt eher empfehlen würde, wäre, dass wir in Richtung eines Syncclients gehen. Syncclients sind für Remote-Arbeitsplätze eigentlich konzipiert. Und das hat sich in der Corona-Zeit natürlich auch geboomt. Und da gibt es relativ viel Gebrauchte am Markt. Da gibt es halt jetzt die Unterschiede, die wir drinnen haben. Also wir haben Syncclients im Gebrauchbereich, so einmal kriegen wir wesentlich günstiger als so ein Raspberry Pi. Ein großer Vorteil beim Syncclient ist, er hat das Gehäuse, Netzteil, Kühllösung, Speicher, das ist alles da dabei. Und wir haben dann auch den großen Vorteil, dass wir auch die relativ gut erweiterbar sind. Also grundsätzlich sind die gesockelte RAM-Module, haben die, also die SODIMs. Und mit denen kann man dann den RAM nachträglich erweitern. Das ist etwas, das wir beim Raspberry Pi nicht haben. Da müssen wir uns am Anfang entscheiden, nehmen wir was 2 GB. Also wir hätten, das habe ich vorher jetzt nicht erwähnt, aber man hätte auch nur 2 GB kaufen können. Da kann man sich schon einiges Geld sparen, aber es ist halt nicht so empfohlen. Und beim Syncclient können wir das auch nachträglich erweitern. Man kann auch 2 8 GB Module und kann den durchaus auf 16 GB erweitern. Dann haben die meistens gesockelten Sockel drin, M2-Sockel für meistens SATA-SSD, also das heißt diese SSD, die nur 500 Megabyte pro Sekunde können, aber das reicht uns ja vollkommen aus. Ja, noch ein Unterschied ist, wir haben halt bei der Raspberry Pi ein ARM-System, hier haben wir Intel oder AMD-CPUs meistens, die im ARM64-System sind und da ist die Kompatibilität ein bisschen besser, das schauen wir uns noch an, da können wir nämlich auch andere Software noch installieren. Ja, und im Großen und Ganzen ist das natürlich auch ein bisschen nachhaltiger, weil das hat ja neu produzierte Hardware ist, wenn ein Raspberry Pi und Syncclients praktisch schon so am Markt, Wiederverwertung von Elektronik und das ist halt umweltschonender. Ja, hier sehen wir noch einmal so ein bisschen eine Übersicht. Den Nachteil vom Raspberry Pi, wie gesagt, der RAM muss man sich vorentscheiden, man hat relativ viel Kosten, was man drumherum machen kann. Ein Vorteil beim Raspberry Pi ist natürlich, wenn es jetzt nicht jetzt direkt aufs Home Assistant geht, sondern nur irgendeine Steuerung oder irgendwas ansprechen, dann gibt es auch günstige Raspberry Pis, so wie den Raspberry Pi 2W, der jetzt um die 20 Euro kostet. Also für Kleinprojekte macht er sicher Sinn, aber hier geht es ja hauptsächlich um Home Assistant. Ja, ein Vorteil, den man vielleicht im ersten Moment auch wieder sagen würde, dass Raspberry Pi ja so energiesparend ist. Also habe ich mir das einmal ein bisschen angeschaut, wie schaut es mit der Leistungsaufnahme bei den Syncclients an. Zum einen bei mir daheim im Einsatz ist der Lenovo N3700, also M600 mit einem Prozessor N3700. Dann habe ich M2 mir ausgesucht, Syncclients, das ist zum einen der HB T630 mit einem AMD-Prozessor. Dann ein Dell Weise 570 mit einem J4105 Intel-Prozessor und das vergleicht dann den Raspberry Pi. Wie wir das sehen, der AMD-Prozessor ist ein 15-Watt-Prozessor, also der mal Design, DTB, 15 Watt und der braucht halt im Vollbetrieb so etwas über 20 zu 22 Watt. Wenn man sich aber da jetzt den Intel dazu anschaut, der braucht unter Volllast ungefähr 12 Watt und im Idle sind das 4 Watt, glaube ich, ungefähr, oder Entschuldigung, 2,5. Und da schlägt er sogar den Raspberry Pi. Also im Idle ist er da niedriger und im Volllast ist er in etwa gleich mit dem Raspberry Pi. Das heißt, dieses Argument zieht in dem Fall eigentlich auch gar nicht so. Die genauen Daten für die Messung, die sieht man da auf diesen. Die könnt ihr euch nachher, wenn Sie die Folie genauer anschaut, dann mal anschauen. Wie gesagt, also ich habe mir hauptsächlich diese 2 Syncclients angeschaut für den Betrieb und sie sind beide mit gesockelten RAM, DDR4-RAM ausgestattet, lassen sich also gut aufrüsten. Sie haben beide passive Kühlkörper für die CPU, das heißt komplett geräuschlos. Sie haben beide M2-Slots, also beim T630 ist da meistens auch 8 GB schon drinnen. dann könnte man vielleicht das Betriebssystem verwenden, ist ein bisschen knapp allerdings, oder man ersetzt ihn durch einen anderen SSD. Wie beim linken, da ist ein 512 GB SSD eingebaut. Und der Weise hat sogar einen EMC-Speicher drinnen, also gibt es zwei Varianten von dem SYN-Client, eins mit einem 16 GB und der etwas bessere, der hat 32 GB EMC-Speicher. Und der bessere hat auch ein bisschen eine bessere CPU, die nochmal 10%, 10-12% schneller ist. Also bei den Prozessoren handelt es sich um vier Kernprozessoren, die ungefähr ein bisschen über 2 GHz halt haben. Die eine ist ein 10 Watt und die andere 15. Und so preislich sind wir ja recht günstig unterwegs. Das heißt, in Deutschland gibt es da so einen Shop, der heißt RAM-König. Da wird dieser SYN-Client komplett um 44 Euro verkauft. Und den HP, denn je nachdem, also den kann man auf eBay oder will haben finden, teilweise zu den Preisen so von 30 Euro. Muss man allerdings aufpassen, das ist ja bei den SYN-Clients immer, es gibt viele verschiedene Typen, da muss man genau aufpassen, was wirklich gut ist. Und teilweise werden auch gebraucht relativ hohe Preise verlangt. Also es ist nicht immer so, dass es so günstig ist. Ich habe den einen, den T630, für 25 Euro ohne RAM bekommen. Das war Glücksgriff sozusagen. Ja, hier nochmal ein bisschen die Vergleiche. Wie gesagt, der Weise hat eine etwas leistungsfähigere CPU, die auch weniger Strom verbraucht vom Intel. Dafür ist der T630, das hat relativ günstig zu bekommen. Im Idle auch ganz gut, aber unter hoher Last hat es ein bisschen höheren. Aber das ist wahrscheinlich, fällt auch nicht so ins Gewicht. Was für mich wichtig war, eben diese, dass der RAM auch gut aufrüstbar ist. Ja, können wir sich die CPU Performance anschauen. Ich würde es jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, können Sie euch auf der Folie dann anschauen. Zusammenfassend kann man sagen, also dieser N3700 Prozessor oder der AMD GX420 von HP 630, die sind spielen ungefähr in der Liga von der Pi 4. Der J4105 liegt zwischen Pi 4 und Pi 5 und so die Pi 5 ist etwa doppelt so schnell wie die Pi 4 und wenn Pi 5 Performance oder J4105 nicht reicht, dann müsste man auf ein Intel N100 oder 97 oder gibt es auch schon höhere Nummern. Also das waren dann aktuellere Architekturen, die dann noch einmal ein bisschen schneller sind bei diesen niedrigen Verbräuchen. Ja, jetzt haben wir aber gesehen, dass wir relativ gute Performance kriegen für günstiges Geld. Dann können wir aber eigentlich nicht nur Home Assistant drauflaufen lassen, sondern wir können auch zum Beispiel uns Proxmox darauf installieren. Proxmox ist ein Virtualisierungssystem, das auf Debian Linux basiert, es kommt sogar aus Österreich. Und die sind nämlich Sponsoren, auch, was wir gesehen haben. Auf verschiedenen Zetteln sind sie oben. Und da haben wir die Möglichkeit, dass wir virtuelle Maschinen damit installieren und das Home Assistant als virtuelle Maschine laufen lassen. Und man kann das Besondere auch, man kann auch Container mit Proxmox laufen lassen. Also wenn man das installiert, hat man dann ein Webinterface. Wir sehen das auf der rechten Seite, das Bild. Und dort unten sehen wir auch die CPU-Last. Also das ist wirklich ein gestartetes Home Assistant. Und wie wir sehen, das haben mit 4%, also in der durchschnittlichen Last, sehr niedrig. Und man sieht da beim RAM haben wir, glaube ich, auch sagen wir, mit 2 GB jetzt belegt. Ist auch sehr sehr wenig. Also das ist auch System mit einem 8 GB System dann. Weil von den Requirements braucht man für das Proxmox jetzt ein Intel oder AMD 64 System mit Virtualisierungserweiterungen in der CPU, ist bei beiden vorhanden. Wir brauchen 2 GB extra Speicher eben fürs Proxmox, das haben wir eben mit 8 GB locker und mit 4 ging jetzt eigentlich auch noch knapp aus sozusagen. Wir brauchen SSD-Speicher, das haben wir auch gegeben und Gigabit Ethernet haben beide auch ausgerüstet, teilweise eben mit WLAN und ohne, beziehungsweise die SYN-Clients haben wir auch meistens PCI Express, Mini PCI Express, sodass man dort nochmal sie erweitern kann. Also ich habe einen davon mit einem 2,5 GHz Ethernet ausgestattet und ansonsten ist da meistens WLAN eingebaut. Ja, also von den CPUs her und von den Ausstattungen sind wir da im grünen Bereich. Bei der Installation, wie installiert man jetzt das Proxmox? Das ist ganz einfach, man tut sie von der Homepage, dass die ISI-Datei herunterladen, kann dann einen Boot-USB-Stick erstellen, also entweder mit unter Linux meistens GNOME Multiwriter zum Beispiel empfehle ich da, oder Windows kann man Rufus verwenden. Dann auch bootet man das System, dann gibt es einen normalen Setup-Prozess, wo man ein paar Sachen einstellt, also fixe IP-Adresse, Ländereinstellungen und so weiter, wo man es hininstalliert und das war's dann. Ja, und wenn wir das gemacht haben, können wir uns dann schon das Home Assistant direkt drauf installieren. Ich empfehle das in der Konsole dann zuerst einmal das Image da drauf zu laden, und zwar braucht man das QCOW2 Image. Also wie man da oben sieht, in das VZ-Import-Verzeichnis und dort dann entpacken. Und danach kann man einfach eine Create Virtual Machine, dann einfach diese Einstellungen machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier ein BIOS, ein UEFI-BIOS einstellt und dann bei Disks diese entfernte Standards und dann direkt einen Import macht auf diesen QCOW2-Image. Und wenn man das alles richtig eingestellt hat, kann man dann auch direkt das Home Assistant im Proxmox anstarten. Also ich hatte immer wieder Probleme am Anfang, das war eben hauptsächlich, wenn das BIOS nicht richtig eingestellt ist oder irgendwas mit dem Disk nicht richtig angelegt war, dann gibt es halt Probleme, dass man das nicht booten kann zum Beispiel. Ja, und wenn man dann, hat man dann den Board 8123, kann man dann direkt aufs Home Assistant zugreifen und da zuerst legt man sich einen User an und dann kann man über Einstellungen Geräte gleich einmal Geräte einbinden ins Home Assistant. Da werden eben ganz viele verschiedene Sachen unterstützt. Zum Beispiel, wenn man Fronius, ein Data Manager im Hausnetzwerk hat, wird er auch gleich gefunden und man kann den über zwei Klicks dann direkt ins Home Assistant einbinden und hat dann diese ganzen Werte wie aktuellen Verbrauch, Energie und so weiter oder aktuelle Leistung von der PV-Anlage, hat man dann direkt als Entitäten zur Verfügung. Das sind also diese Messeinheiten, die man dort hat. Was ja auch sehr einfach zum Einbinden ist, ist ein Shelly, also einfach diese Messdosen, die man zu kaufen bekommt oder als die Einbau oder als Plug-S, die man zwischenstecken kann. Die kann man dann über die IP-Adresse auch sehr einfach da einrichten, kriegt dann wieder die ganzen Entitäten, das heißt zum Beispiel die Schaltfunktion, die Energiemessfunktion oder die Leistungsmessung und Energiemessung, das kriegt man dann alles doch recht leicht rein. Was ich noch empfehlen kann, also man kann dann auch einen MQTT-Server installieren am Home Assistant und dann kann man noch viele weitere Geräte über MQTT anbinden, zum Beispiel ist das so ein Projekt SHR-DZM. Das ist so eine kleine ESP-Module, die man an die Smart Meter direkt anhängen kann, an die Datenschnittstelle, die zur Verfügung stellen. Die muss dann aktiviert werden. Und dann liefert es über MQTT direkt den Hausbezug oder also Daten direkt aus dem Smart Meter ins Home Assistant rein. Ein weiteres, wenn man zum Beispiel Home Miles, Balkonkraftwerk, Wechselrichter hat, da gibt es auch verschiedene Projekte, dass man eben da nicht mit der Original Anbindung, Cloud-Anbindung von denen arbeiten muss, gibt es Ahoy.dtu und Open.dtu. Das, wie gesagt, dann auch wieder so kleine ESP32-Module, die mit einem Funkempfänger gekoppelt werden und da kann man dann die Software aufspielen und die liefern dann auch über MQTT die Aktualdaten, also aktuelle Leistung, Energie, wieder bei MQTT ans Home Assistant. Bei MasTec gibt es so Akkus, wenn es bekannt ist, die arbeiten meistens mit so einem also Modbus in dem Fall Protokoll, aber meistens Modbus RTU, das heißt ein serielles Protokoll auf RS-485 zum Beispiel. Da gibt es so einen Adapter Elfwin EW11, der setzt dieses RS-485 Modbus RTU auf TCP/IP um und kann per WLAN dann zum Beispiel ins Hausnetz eingebunden werden und so kann man auch von einem Akku zum Beispiel direkt ins Home Assistant einbinden und steuern und Messdaten dann erfassen. Oder zum Beispiel der Fronius Onvelo, der hat auch Modbus, von dort, den könnte man auch ankoppeln oder auch an Fronius Wechselrichter, wobei das aber besser ist mit der nativen Fronius Anbindung. Ja, dann, wenn wir, haben wir mal schon die verschiedenen Daten rein, dann gibt es noch die Helfer, die dort auch drinnen sind. Da kann ich mir jetzt praktisch selber einen Sensor zusammenrechnen. In dem Fall ist es so, dass aus dem Smart Meter zwei Werte kommen, der 170 und 270. Das ist die Wirkleistung Bezug und Wirkleistung Einspeisung. Das heißt, Ich habe ja mehrere Phasen, das heißt, auf einer Phase kann ich zum Beispiel beziehen und auf der anderen wird eingespeist, dann wird das beim Smart Meter ja auch verrechnet, aber hier kommt dann auch getrennt und wenn ich meinen Hausbezug jetzt irgendwie haben möchte, also der ins Plus und ins Minus geht, dann muss ich die zwei verrechnen und das kann ich eben über so einen Helfer machen. Wichtig ist, dass halt auch die Maßeinheit Watt in dem Fall korrekt gesetzt wird, die Klasse Leistung und wichtig ist die Zustandsklasse Messwert. Es ist nämlich so, dass das Home Assistant Datenreduktion betreibt. Das heißt, wenn die Daten kommen relativ performant rein und werden dann oder sehr oft Werte, so in 10 Sekunden oder so oder Sekundenwerten und nach einer Woche oder 10 Tage werden sie auf Stundenwerte reduziert. Wenn man da den falschen, das ist mir nicht passiert, die falsche Klasse einstellt, dann sind die Daten dann weg. Also ich habe lange nicht gemerkt, dass ich keine historischen Daten mehr habe. Da sollte man drauf aufpassen. Ja, es ist auch dort die Möglichkeit, dass ich dann das Energie dahinter lege, sodass ich mir schöne Graphen malen kann. Das ist auch wieder geführt so drin. Da gibt man einerseits eben wieder diese Leistungsdaten an, wie man vorher gesehen hat, aber auch die Wirkenergie, Bezug und Einspeisung braucht man eben da nur zuweisen, welche Entität, wo die Daten herkommen und dann macht man das Home Assistant dann direkt diese schönen Grafiken, wo es eben aufgeschlüsselt ist, was kommt aus der PV-Anlage, was geht ins Haus und was geht ins Netz. Also drunter sehen wir schön diese zwei Pfeile beim Netz und sehen, dass 2,7 Kilowattstunden eingespeist wurden und 4,6 Kilowattstunden bezogen wurden und die PV-Anlage 7 Kilowattstunden geliefert hat. Und drunter sehen wir den zeitlichen Verlauf, da sehen wir eben die gelbe Kurve, wie viel hat die PV-Anlage geliefert und schwarz ist, was der Hausverbrauch war und blau ist dann die Einspeisung. Das ist ganz interessant, wie man sich das dann gut auswerten kann. Natürlich kann man ins Home Assistant auch noch Server-Dashboards definieren, also Seiten, wo das Interessante für einen aufgelistet ist. Hier haben wir zum Beispiel zwei Beispiele. Das ist zum einen, also das ist ein zweigeschossiges Gebäude, wo ich das her habe und da gibt es ein Obergeschoss und ein Untergeschoss und da gibt es jeweils einen Boiler, da kann ich mir eben die Temperatur anzeigen als Graph für den Boiler und eben dann die aktuelle Leistung und ob es eingeschalten ist oder ausgeschalten zum Beispiel und unterhalb sehen wir zum Beispiel, da gibt es zwei Balkonkraftwerke, die PV-Anlagen, unteren wieder Energie und die zeitliche Darstellung und Leistung auch. Und wenn ich auf die Leistung draufkriege, dann sieht man, wie auf der rechten Seite ich dann einen zeitlichen Verlauf kriege und mir dann so anschauen kann, wie das Balkonkraftwerk, was das geliefert hat. Ja, wenn ich das dann haben will, dann möchte ich, wie man schon eingangs erwähnt habe, das wahrscheinlich dann auch steuern. Da gibt es immer eigene Automation and Scenes und Szenen. Dann gibt es halt so Bedingungen, die ich erfüllt haben muss fürs Einschalten. Das heißt, auf der einen Seite muss eine gewisse PV-Leistung vorhanden sein, die Temperatur im Boiler muss unter einer gewissen Schwelle sein und dann schalte ich zum Beispiel über eine Shelly die Heizung im Boiler ein. Dazu gibt es dann auch wieder das Ausschaltskript. Das heißt, wenn die da gibt es dann zwei Bedingungen praktisch, wenn die PV-Leistung runtergeht oder die Temperatur im Boiler die Zieltemperatur erreicht hat, dann schalte ich das wieder aus. Wichtig ist bei solchen Skripten, dass ich ja immer an eine Hysterese denke, dass nicht immer hin und her geschalten wird, was halt dann sonst schnell passieren kann. Und es ist so, man kann es statusbasierend machen, aber ich habe da eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich mache die Skripte meistens so, dass sie alle, wie in dem Fall 2 Minuten ausgeführt werden, dass ich nochmal die Conditions alle checke und dann schaue, ob ich ein- oder ausschalte. Ja, und ich habe mir dann auch noch fürs Wohnzimmer ein kleines Display gemacht, wo verschiedene Werte dann dargestellt werden. Ich wollte das zuerst über die Dashboards machen und eine Webseite praktisch darstellen. Da habe ich allerdings daheim gehabt, Raspberry dabei 3a und der hat nur 512 MB RAM. Das geht sich nicht so gut aus mit dem Browser und bin dann eigentlich drauf, ja, das ist eigentlich keine gute Lösung und habe mir dann selber ein Programm geschrieben. Da unten ist der Link zum GitHub. Einfach nur das per beiden sie vom Home Assistant über die REST-API Werte oder Entitäten dann direkt holt und auf das Display aufschreibt. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Programm und vom Interface her auch sehr einfach zu verwenden. Wichtig ist, dass man beim Benutzer einen langlebigen Token erzeugt. Den Token kann man dann unten beim Request dazugeben und so rüber kann man dann die Daten einfach auslesen. Ja, damit komme ich schon zum Ende. Nochmal kurz ein bisschen Events oder wer mehr zu dem Thema auch Photovoltaik und Energie wissen will. Da gibt es eine eigene Gruppe. Es ist ja so, dass im Anschluss da der Michael, der sitzt da, einen Vortrag haltet über die Energiewende und die treffen sich immer wieder monatlich und da kann man sich auch informieren. Der kennt sich auch gut aus mit dem Home Assistant, glaube ich. Ich bin jetzt noch nicht so lange im Home Assistant, habe das jetzt erst seit einem halben Jahr in Verwendung. Und ansonsten ist auch das Barcamp noch dieses Jahr am 30. Mai und da wird auch sicher viel über dieses Thema diskutiert werden. So, wenn es noch Fragen gibt, ja?
Wie aufwendig ist es, wenn man Proxmox verwendet, eine Bluetooth-Dongle oder Zigbee-Dongle durchzureichen?
Aha, also die Frage ist, wie aufwendig ist es, dass man bei Bluetooth einen Dongle durchreicht? Das weiß ich im Detail jetzt nicht. Ich hab probiert, WLAN durchzureichen, habe da schon ziemliche Troubles gehabt, also keine Ahnung. Also ich habe es meistens so gemacht, es ist in dem Projekt sind auch andere Steuerungen noch drin, eben für diese Markise hat es ein ESB-Projekt gegeben, das dann auch wieder ein ESB ist, den man über WLAN ansprechen kann oder MQTT. Also ich benutze es eher abgesetzt, dann hat man keine Probleme. Ja. Aber es ist auch diese WLAN sind ein bisschen ein Problem einzubinden. Also alles über statische IP-Adressen und abgesetzte Systeme würde ich da empfehlen. Ja. Ja, das ist natürlich, also die Frage ist, wie weit geht dieses Projekt, das direkt am Smart Meter gekoppelt ist. Ich habe den Vorteil, dass es bei mir im Haus der Zähler ist und ich da gar nicht weit komme, aber grundsätzlich war es halt so, das ist ein ESP 286, also das ältere ESP-Module sind, wie weit die halt kommen. Aber ich weiß, das ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass man da jetzt, wenn man eine Wohnung hat und zu weit weg ist vom Zähler, kann man die Daten schlecht übertragen. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie weit das geht. Das war dieses. Aber ich muss jetzt Schluss machen eigentlich. Aber vielleicht ein Anno. Geht der noch? Ja, bitte. Naja, die Hardware ist jetzt relativ potent und ich kann jetzt andere Sachen drauf laufen lassen. Das war meine Motivation.
Okay. Welche Nachteile ergeben sich denn durch Verwendung von Docker
bei Hardware? Also wie gesagt, ich habe es nur in dieser Konstellation verwendet, nicht mit Docker-Systemen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem direkten Kukau-Image oder der virtuellen laufenden Ding. Ich kenne mich nicht so aus. Genau, das. Aber ich muss jetzt aufhören. Tschüss.